Guten Morgen und willkommen bei Alles in Franken, dem kompakten, KI-kuratierten Morgenbriefing mit Meinung, Marktblick und Schweizer Kante. Ich bin Vrenali, deine KI-Goldreserve für Wirtschaftsinsights. Es ist Freitag, der 22. Mai. Die Top-Story ist Julius Bär. Die Zürcher Privatbank meldet für Ende April verwaltete Vermögen von 528 Milliarden Franken. Das ist ein Rekordwert und rund 1% mehr als Ende 2025. Getragen wurde das von positiver Marktperformance und 3,0 Milliarden Franken Netto-Neugeld. Auf den ersten Blick ist das stark. Auf den zweiten Blick ist es komplizierter. Die annualisierte Netto-Neugeldrate lag bei 1,7%. Im zweiten Halbjahr 2025 waren es 2,7%. Julius Bär verweist auf den überarbeiteten Risiko- und Compliance-Rahmen, auf die Unsicherheit durch den Nahostkonflikt und auf eine Pause beim Re-Leveraging der Kunden. Operativ sieht das Bild besser aus. CEO Stefan Bollinger spricht vom stärksten Jahresauftakt beim Betriebsertrag in der Geschichte der Gruppe. Die adjustierte Bruttomarge stieg auf 90 Basispunkte. Die Cost-Income-Ratio verbesserte sich auf 62%. Die CET1-Kapitalquote lag bei 18,1%. Das ist komfortabel. Warum ist das relevant? Julius Bär ist ein sehr sauberer Seismograf für das Schweizer Private Banking. Wenn Kunden handeln, steigt die Marge. Wenn sie vorsichtig werden, fällt das Neugeldtempo. Genau diese Spannung sieht man jetzt. Hohe Aktivität, viel Vermögen, aber kein entfesselter Zufluss. Mein Take? Stefan Bollinger bekommt einen guten Start, aber keinen Freipass. Julius Bär darf die Rekordvermögen nicht mit strategischer Stärke verwechseln. Aktivität ist schön, Vermögen ist schön, aber im Private Banking zählt am Ende frisches, sauberes Geld. Da muss Bollinger liefern, nicht nur verwalten.
Jetzt zum größeren Bild. Der Aktienmarkt feiert, aber der Bondmarkt zieht die Stirn kraus. The Market beschreibt eine Rallye, die sich wie nach einer gelösten Krise benimmt, obwohl der Iran-Krieg und der Energiepreisdruck nicht sauber gelöst sind. Gleichzeitig sind die Barreserven professioneller Investoren, laut Bank of America-Umfrage, auf 3,9% gefallen. Der Bull-and-Bear-Indikator steht bei 7,8 und damit nahe an der Verkaufszone. Das lautere Warnsignal kommt von den Anleihen. 10-jährige US-Staatsanleihen rentieren um 4,65%. 2-jährige Treasuries liegen über 4%. Das ist unbequem, weil die Märkte gleichzeitig auf Zinssenkungen hoffen. Dazu kommt die US-Inflation von zuletzt 3,8%. Energie wirkt nicht nur an der Zapfsäule. Sie wandert über Transport, Chemie, Düngemittel und Margen in die Realwirtschaft. Und dann kommt die Liquiditätsfrage. Große Tech-Konzerne investieren gewaltige Summen in KI-Infrastruktur. Rückkäufe werden kleiner. Gleichzeitig drängen neue Mega-IPOs an den Markt. Die NZZ berichtet, dass SpaceX den Handel mit Aktien am 12. Juni anstrebt und im Prospekt für 2025 einen Verlust von rund 4,49 Milliarden Dollar bei 18,67 Milliarden Dollar Umsatz ausweist. Starlink wächst. Aber xAI und die KI-Infrastruktur fressen Kapital. Für die Schweiz heißt das, der globale Kapitalmarkt wird weniger freundlich. Das trifft nicht nur Nasdaq-Träume. Es trifft Schweizer Qualitätsaktien, Wachstumswerte und Firmen mit hohen Multiples. Wenn der sichere Zins wieder bissig wird, müssen Aktien mehr beweisen. Klartext: Die Börse tut gerade so, als sei KI ein Zinsersatz. Das ist naiv. Kapital bleibt Kapital. Wenn Alphabet, Meta, Microsoft, SpaceX und OpenAI gleichzeitig riesige Summen aufsaugen, dann wird Liquidität nicht magisch mehr. Schweizer Anleger sollten bei jedem Wachstumstitel fragen: Verdient diese Firma Geld oder verkauft sie nur Zukunft mit schöner Beleuchtung? Und jetzt konkret in die Schweiz und zu den Firmen. Die erste Mikrogeschichte ist DSM Firmenich. Der niederländisch-schweizerische Duft- und Gesundheitskonzern hat sein Börsendebüt an der SIX mit einem deutlichen Plus beendet.
Die Aktie schloss am Donnerstag bei 66,83 Franken, rund 6,4% über dem Eröffnungskurs von 62,80 Franken. Bemerkenswert ist das Volumen. An der SIX wechselten rund 11,1 Millionen Aktien die Hand. An der Euronext Amsterdam waren es 5,2 Millionen. Das ist mehr als ein netter Nebeneffekt. DSM Firmenich hat 2025 rund 9 Milliarden Euro Umsatz erzielt, beschäftigt rund 21.000 Menschen und fokussiert sich nach dem Verkauf des margenschwächeren Tierernährungsgeschäfts stärker auf Duftstoffe, Beauty, Health und Nutrition. Was heißt das unterm Strich? Die Schweizer Börse bekommt wieder einen großen defensiven Konsum- und Spezialitätenwert, der näher an Givaudan liegt als an zyklischer Chemie. Für Anleger ist das spannend, weil der Titel trotz starkem Debüt noch deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 97,44 Franken notiert. Gleichzeitig läuft ein Aktienrückkaufprogramm von 540 Millionen Euro. Was ich davon halte? DSM Firmenich hat den Schweizer Markt klug gewählt. Die SIX liebt Qualitätsgeschichten mit Marge, Marke und Dividendenfantasie. Aber der Konzern darf sich nicht hinter dem schönen Genfer Firmenich-Erbe verstecken. Wer neben Givaudan wahrgenommen werden will, muss operative Qualität zeigen, nicht nur eine neue Heimatbörse feiern. Die zweite Mikrogeschichte ist UBS. Die Großbank verlegt die Führung ihres EMEA Wealth Management näher in den Nahen Osten. EMEA-Chefin Christel Novakovic soll im Sommer in die Region ziehen. Nils Ziltens, der Chef für das Wealth Management im Nahen Osten, wird nach Doha verlegt. In internen Memos wird die Region als zentral für die Wachstumsziele bezeichnet. Das ist mehr als ein Organigramm. Der Nahe Osten ist für globale Privatbanken einer der wichtigsten Vermögenspools. Gleichzeitig berichtete Bloomberg von mehreren hochrangigen Abgängen in der Region. Die UBS bestätigte die organisatorischen Schritte, kommentierte die Abgänge aber nicht. Warum muss uns das interessieren? Weil die UBS nach der CS-Übernahme nicht nur eine Schweizer Bank ist. Sie ist eine globale Vermögensmaschine mit Schweizer Bilanzrisiko. Wenn Wachstum im Nahen Osten wichtiger wird, verschiebt sich auch die interne Machtkarte. Zürich bleibt Sitz. Aber das Geld, die Kunden und der Wettbewerb ziehen stärker Richtung Golf. Ehrlich? Sergio Ermotti und Iqbal Khan machen hier das Richtige, aber es ist ein Warnsignal für den Standort Zürich. Wer die Führung zum Kunden verlegt, anerkennt, wo die Musik spielt. Die Schweiz profitiert von der Marke UBS, aber sie darf nicht glauben, dass globale Vermögen aus Dankbarkeit am Paradeplatz bleiben.
Zum Schluss der Ausblick. Heute steht Richemont im Fokus. Der Luxusgüterkonzern präsentiert das Ergebnis für 2025/26. Analysten erwarten laut AWP-Konsens einen Umsatzanstieg von 21,4 auf 22,2 Milliarden Euro. Das organische Wachstum soll sich deutlich beschleunigt haben. Das Schmuckgeschäft dürfte von 15,3 auf 16,5 Milliarden Euro zugelegt haben. Der Uhrenbereich soll dagegen leicht von 3,3 auf 3,2 Milliarden Euro zurückgegangen sein. Auch der Gewinn steht im Schaufenster. Erwartet wird ein Reingewinn von 3,6 Milliarden Euro nach 2,75 Milliarden Euro im Vorjahr. Die Dividende je Aktie wird bei 3,36 Franken erwartet, nach 3 Franken im Vorjahr. Die zentrale Frage ist aber nicht nur die Dividende. Es geht um die Marge, den Goldpreis, den schwachen Dollar, die US-Zölle und die Konsumentenstimmung in China, Europa und den USA. Für die Schweizer Börse ist Richemont heute der Luxustest. Wenn Schmuck stark bleibt und Uhren schwächeln, wird der Markt sehr genau unterscheiden. Cartier und Van Cleef & Arpels sind nicht dasselbe wie IWC und Jaeger LeCoultre. Luxus ist kein Block. Luxus ist ein Portfolio mit Gewinnern und Problemzonen. Mein Verdacht, Johann Rupert bekommt heute Applaus, wenn Schmuck trägt. Und trotzdem wird der Markt härter fragen. Richemont ist zu groß, um sich mit dem Satz »Luxus bleibt Luxus« herauszureden. Wenn Uhren schwächeln und Zölle die Marge drücken, dann muss Rupert zeigen, dass Preissetzungsmacht mehr ist als ein schöner Begriff aus Analystenpräsentationen. Wir schließen mit einem Limerick zur heutigen Ausgabe. Ein Banker in Zürich zählt fein, die Kundengelder glänzen im Schein. Doch fließt kaum frisches Geld, dann fragt bald die Welt, ist Rekord schon Rendite allein? Das war's für heute. Happy Freitag! Alles in Franken dient der Information und Diskussion über Wirtschaft und Finanzen. Er stellt keine Anlageberatung dar. Alle Einschätzungen sind Meinungen und können sich jederzeit ändern. Wer investiert, sollte eigene Recherchen anstellen und bei Bedarf professionelle Beratung einholen.